NDR Info. Themen des Tages.
Die Karlspreisverleihung an Ursula von der Leyen, die rote Karte eines US-Gerichts für Trumps Zollpolitik, das Bangen um eine Flutwelle nach dem Gletscherabbruch im Wallis, unter anderem dies jetzt in den Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann, guten Abend. Im Krönungssaal des Aachener Rathauses wurde EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute der internationale Karlspreis verliehen. Er gilt als die älteste und wichtigste Auszeichnung für Verdienste um Völkerverständigung und Zusammenarbeit in Europa. Benannt ist er nach Kaiser Karl dem Großen, der auch als Taufpate des modernen Europas bezeichnet wird. Aus Aachen berichtet Thomas Wenkert.
Europa ist mein Leben. Das war der erste Satz von Ursula von der Leyen heute bei der Verleihung. Und dann betonte sie vor allem die gemeinsamen europäischen Werte. Als Europäerinnen und Europäer seien alle Generationen nicht nur durch gemeinsame Träume, sondern auch durch gemeinsame Albträume verbunden. Europa müsse jetzt noch unabhängiger werden, forderte die Präsidentin der EU-Kommission. Es gehe im Kern um die Freiheit von Europa. Man dürfe nicht tatenlos den gegenwärtigen Umwälzungen zusehen.
Was wir einst als internationale Ordnung für selbstverständlich hielten, hat sich innerhalb kürzester Zeit in internationale Unordnung verwandelt. Die Welt ist erneut geprägt von imperialen Mächten und imperialen Kriegen, von autoritären Mächten, die bereit sind, unsere Differenzen und Abhängigkeiten schonungslos auszunutzen.
Dafür gäbe es kein eindrücklicheres Beispiel als Putins brutalen und skrupellosen Krieg gegen die Ukraine, und deshalb müsse die EU auch mehr Geld für die Verteidigung bereitstellen. Gegen diese Aufrüstungspläne gab es am Rande der Verleihung auch Proteste. Unterstützt wurde die neue Karlspreisträgerin von Bundeskanzler Friedrich Merz. Er versprach in Aachen, dass Deutschland mit aller Entschlossenheit bereitstehe. Deutschland werde die Ukraine weiter unterstützen, militärisch, aber auch politisch und wirtschaftlich.
Wir werden das Friedensprojekt Europa, das nach innen so erfolgreich war, weiterentwickeln müssen. Zu einem Friedensprojekt auch nach außen. Und dazu gehört unsere historische Aufgabe, Europa so stark zu machen, dass es den Frieden auf unserem Kontinent wiederherstellen und die Freiheit auf Dauer sichern kann.
Merz betonte, dass Deutschland beim kommenden NATO-Gipfel im Juni zu weitreichenden Beschlüssen bereit sei. Von der Leyen rief in ihrer Rede auch zu einer Stärkung der europäischen Wirtschaft auf. Die EU verfüge über eine soziale Marktwirtschaft, die die Grundlage bilde für Wohlstand und Lebensqualität. Europa verfüge über ein anerkanntes Bildungssystem und Hochschulen. Das müsse noch stärker gefördert werden.
Die zweite Priorität lautet, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum der Erneuerung Europas zu rücken. Europa hat alles, um eine Führungsrolle in der Weltwirtschaft von morgen zu übernehmen. Ein Binnenmarkt, der Chancen für Erfolg und Wachstum eröffnet.
In seiner Festrede wünschte der spanische König Felipe von der Leyen, dass der Karlspreis den europäischen Geist stärke und dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch stärker zusammenarbeiten. Der diesjährige Karlspreis ist zum ersten Mal mit 1 Million Euro dotiert. Preisträgerin Ursula von der Leyen möchte das Geld unter anderem an 2 Projekte weitergeben. An eine Organisation, die Kinder aus der Ukraine sucht, die entführt und nach Russland verschleppt worden sind, und an eine Initiative, die traumatisierten Kindern in der Ukraine hilft.
Ursula von der Leyen leite die Europäische Union, Zitat, visionär, mutig und handlungsstark, mit Entschlossenheit und Weitsicht durch eine Zeit tiefgreifender Transformationen. So hat es das Karlspreis-Direktorium in seiner Begründung für die Auszeichnung von der Leyen formuliert. Doch die Politik der EU-Kommissionspräsidentin, mittlerweile in ihrer 2. Amtszeit, gefällt nicht allen. Erst zu grün, jetzt zu wirtschaftsfreundlich, so der Tenor der Kritik. Unsere Korrespondentin Sabrina Fritz schildert, wie von der Leyens Rolle für Europa in Brüssel wahrgenommen wird.
Die EU ist ihr in die Wiege gelegt worden. Ursula von der Leyen ist in Brüssel geboren. Doch es sollten viele Jahre als Medizinerin, Ministerin und Mutter vergehen, bis sie mit 61 Jahren erstmals zur EU-Kommissionspräsidentin, also einer Art Regierungschefin Europas, gewählt wurde. Damals, 2019, versprach sie:
The trust you placed in me.
Das Vertrauen, das Sie in mich setzen, ist das Vertrauen, das Sie in Europa setzen. In ein vereintes und starkes Europa, das bereit ist, für die Zukunft zu kämpfen.
Your confidence in a Europe that is ready to fight for the future.
Bei diesem Kampf ging es dann buchstäblich um Leben und Tod. Erst die Corona-Pandemie und dann seit über 3 Jahren wieder Krieg in Europa. Sie hat bereits kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erkannt, wie dieser Krieg Europa verändern wird.
Our continent is being rocked by a tectonic shift not seen since the fall of the Berlin Wall.
Der Kontinent erlebt eine Erschütterung, vergleichbar mit dem Fall der Mauer, sagte sie. Ursula von der Leyen war von Anfang an wahrscheinlich die größte Unterstützerin des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Knapp 10-mal reiste sie persönlich in die Ukraine, setzt Sanktionen gegen Russland durch, führt Beitrittsgespräche, überweist Milliarden, damit der Alltag im Land funktioniert. Der Krieg hat die 27 Mitgliedstaaten stärker zusammengeschweißt, auch wenn mit Ungarn ein Putin-Freund mit am Tisch sitzt. Krisenmanagement, das ist eine Stärke von Ursula von der Leyen, so ihr Parteifreund Manfred Weber.
Neben dem Zusammenhalt Europas zeigt Ursula von der Leyen auch Führung. Im ersten Mandat hat sie den Green Deal angestoßen.
Der Green Deal, das große Projekt ihrer ersten Amtszeit, vergleichbar mit der Mondlandung, wie sie selbst sagte. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Die Wirtschaft soll umgebaut werden, mehr erneuerbare Energien, umweltfreundliche Lieferketten, weniger Pestizide in der Landwirtschaft. Und der vielleicht größte Aufreger in Deutschland, keine neuen Benziner mehr ab 2035. Für die Liberalen war das zu viel der Zumutungen. Die FDP unter Führung der EU-Abgeordneten Agnes Strack-Zimmermann hat von der Leyen beim zweiten Mal nicht gewählt.
Weil wir schlichtweg mit ihrer Arbeit in den ersten 5 Jahren als Kommissionspräsidentin unzufrieden gewesen sind. Sie hat mehr Bürokratie zu verantworten und offensichtlich gar nicht mitbekommen, dass dieser Green Deal für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen Gift sind.
Inzwischen haben von der Leyen und ihre neue EU-Kommission das Lenkrad buchstäblich herumgerissen. Vorschriften werden wieder eingesammelt, wie Kamellen an Karneval. Den Grünen gefällt das zwar nicht, aber sie sind seit der letzten Wahl geschwächt. Und mit Donald Trump ist nun eine neue Krise aufgetaucht, um die sich Ursula von der Leyen kümmern muss. Den Umgang mit großen Egos ist sie inzwischen gewohnt. Ein Machtmensch, sagt die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann.
Frau von der Leyen ist eine starke Persönlichkeit. Sie will natürlich Geschichte schreiben. Sie will der EU auch ihren Stempel aufdrücken und das gelingt ihr auch, im Positiven wie im Negativen. Sie ist fleißig, sie ist wahnsinnig engagiert und mit ihr zusammenzuarbeiten ist mit Sicherheit nicht einfach.
4 Jahre bleiben Ursula von der Leyen noch, die EU sicher, erfolgreich und klimafreundlich zu machen. Alleine wird sie das nicht schaffen. Dazu muss sie vor allem die Menschen mitnehmen, die in dieser Gemeinschaft leben.
Damit in die USA. Die US-Regierung spricht von einem, so wörtlich, Justizputsch und will das Urteil anfechten. Das Gericht für internationalen Handel in New York hat die Zollpolitik des US-Präsidenten für rechtswidrig erklärt und die meisten von ihm verhängten Aufschläge blockiert. Die US-Börsen reagierten heute teils mit Kursgewinnen. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Rückschlag für Trump im Streit mit den internationalen Handelspartnern. Ein Bundesgericht in New York hat verfügt, dass Trump rechtswidrig gehandelt hat, als er seine Strafzölle im Alleingang unter Berufung auf ein Notstandsgesetz von 1977 verhängt hat. Um das Parlament umgehen zu können, hatte sich der US-Präsident auf den sogenannten International Emergency Economic Powers Act berufen. Dieses Gesetz erweitert die Befugnisse eines Präsidenten im Falle von ungewöhnlichen und besonderen Bedrohungen. So hatte Trump die Strafzölle gegen China, Mexiko und Kanada mit der Fentanyl-Krise begründet. Die chemischen Rohstoffe für das stark süchtig machende Opioid stammen oft aus China. Fentanyl wird in großen Mengen über die Grenzen zu Mexiko und Kanada geschmuggelt. Außerdem, so die Trump-Argumentation, stelle das US-Handelsdefizit ein nationales Sicherheitsrisiko dar. Das New Yorker Gericht befand, dass die Bedrohung für die USA nicht ausreichend begründet worden ist und dass das Notstandsgesetz nicht ausdrücklich Zölle vorsieht. Selbst wenn dem so wäre, müsse laut Verfassung bei Zollfragen immer der Kongress zustimmen, wie generell bei Steuern und Abgaben. Jetzt muss die Trump-Regierung vorerst einen Großteil der Trump-Zölle aussetzen. Das betrifft auch seine Bemühungen, bilaterale Handelsabkommen zu schließen. Allerdings handelt es sich um eine relativ niedrige juristische Instanz. Dass die Trump-Regierung die richterliche Verfügung aus New York anfechten wird, gilt als sicher. Geklagt hatten 12 US-Bundesstaaten, 2 davon werden republikanisch regiert.
Die USA wollen US-Visa für Studierende aus China widerrufen, darunter Studierenden mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas oder mit Studienfächern in kritischen Bereichen. Unser Korrespondent Benjamin Eisel schildert die Kritik in Peking.
Das Vorgehen sei unangemessen und geschehe unter dem Vorwand von Ideologie und nationaler Sicherheit, so Mao Ning, die Sprecherin des Außenministeriums in Peking. Die Rechte und Interessen chinesischer Studenten würden schwer verletzt und der kulturelle Austausch gestört. Der Vorgang zeige, dass die Vereinigten Staaten nicht so offen und frei seien, wie sie vorgeben, so die Sprecherin. Die USA beschädigten ihren Ruf und ihre Glaubwürdigkeit dadurch weiter. China habe eine offizielle Beschwerde bei der US-Regierung eingereicht. US-Außenminister Marco Rubio hatte mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten chinesischen Studentinnen und Studenten aggressiv Aufenthaltsgenehmigungen entziehen wollen, darunter Studierenden mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei oder in kritischen Fachrichtungen. Außerdem würden die Visa-Kriterien für alle Bewerber aus China und Hongkong überarbeitet und Anträge künftig schärfer geprüft. Wie viele Studierende davon betroffen sein könnten, ist unklar. Damit verschärft sich die ohnehin angespannte Lage zwischen den beiden Supermächten weiter. Mit zuletzt rund 300.000 Studierenden sind Chinesinnen und Chinesen die zweitgrößte internationale Gruppe an US-Hochschulen, nach Studenten aus Indien. Zuletzt hatte die US-Regierung angekündigt, auch bei anderen internationalen Studierenden die Visavergabe zu erschweren. So werden vorerst keine Termine für Studentenvisa mehr vergeben. Das betrifft auch Bewerber aus Deutschland.
Nach dem enormen Berg- und Gletschersturz, der das Dorf Blatten im Schweizer Kanton Wallis zerstört hat, bedroht nun ein durch die Schuttmassen aufgestauter See weitere Orte im Lötschental. Behörden und Katastrophenhelfer informieren zur Stunde dort über das weitere Vorgehen. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl schildert die Lage.
Enorme Fels, Eis und Schuttmassen haben das Dorf Blatten unter sich begraben. Über 2 Kilometer lang, 200 Meter breit und viele Meter hoch liegt das schlammige Geröll nun im Tal. Das glücklicherweise rechtzeitig evakuierte Dorf wurde komplett zerstört. Nicht einmal der Kirchturm ist noch zu sehen. Ein 64-jähriger Mann wird noch immer vermisst. Die wenigen Häuser, die von der Gerölllawine verschont geblieben waren, seien überflutet worden, berichteten die Behörden am Morgen. Und vom Wasser gehen nun neue Gefahren aus im Katastrophengebiet. Denn durch die Geröllmassen hat sich der Fluss Lonza zu einem immer größer werdenden See gestaut. Auch hier drohe nun, wie schon beim Bergsturz, ein Worst-Case-Szenario, so der Geologe Flavio Anselmetti von der Uni Bern im Radiosender SRF.
Das Schlimmste wäre, dass sich das Wasser aufstaut bis zur Krone des Bergsturzdammes. Und dann beginnt sich nämlich der Fluss wieder einzuschneiden in dieses Gestein-Eis-Gemisch. Das ist potenziell instabil. Das heißt, was drohen könnte, wäre, dass sich dieses Einschneiden, dass dieser Damm instabil wird, dass Teile dieses Dammes mitgerissen werden, dass er kollabiert. Und dann könnten sehr starke Flutwellen, Murgänge von diesem Seeausbruch für die unteren im Tal gelegenen Gemeinden drohen.
Noch in der Nacht haben die Behörden deshalb auch in den Nachbarorten von Blatten eine Teilevakuierung angeordnet. Menschen, die in Flussnähe wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Um die Menschen aus Blatten, die durch den verheerenden Berg- und Gletschersturz alles verloren haben, psychologisch zu unterstützen, sei ein Care-Team vor Ort, berichteten die Behörden am Abend. Auch der Bürgermeister von Blatten, Matthias Bellwald, versuchte den Menschen Mut zu machen. Wir haben das Dorf verloren, nicht das Herz, sagte er.
Wir haben das Dorf verloren, aber nicht das Herz. Euch, wenn Blatten unter einem sehr grossen Schuttkegel liegt, wir wissen, was Blatten zuerst im Tal ist. Was die Kirche wieder stehen und was ich hier wieder werden stehen.
Auch wenn Blatten nun unter einem sehr großen Schuttkegel liege, sagte er, wir wissen, wo in Blatten die Kirche wieder stehen muss und wo unsere Häuschen wieder stehen werden. Der Berg könne nicht zweimal kommen, es werde nun das Menschenmögliche getan, damit das Dorf wieder aufgebaut wird. In der Schweiz ist die Solidarität mit den rund 300 Einwohnerinnen und Einwohnern von Blatten enorm. Unter anderem Caritas Schweiz und das Schweizer Rote Kreuz haben Soforthilfen angekündigt. Der Verein Patenschaft für Berggemeinden will für Aufräumarbeiten und Wiederaufbau 1 Million Franken zur Verfügung stellen. Auch die Regierung in Bern hat angekündigt, man werde alles tun, um die Bevölkerung beim Wiederaufbau zu unterstützen.
Berichten des Schweizer Rundfunks zufolge haben die Behörden inzwischen damit begonnen, Wasser aus dem weiter talabwärts gelegenen Stausee bei Pferden abzulassen, um für den Fall einer Flutwelle Platz zu schaffen. Der Gletscherabbruch wirft auch für Fachleute viele Fragen auf. Michael Krautblatter ist Professor für Analyse, Monitoring und Frühwarnung von Hangbewegungen, und zwar an der TU München. Er geht, wie andere Geowissenschaftler auch, davon aus, dass der Klimawandel und das Auftauen des Permafrostes für Ereignisse wie das in Blatten mitverantwortlich sein können, weil sie die Berge instabil machen.
Das sind genau die Höhe, wo wir zurzeit die meisten Felsstürze und auch größeren Sturzereignisse kriegen. Das ist so knapp über 3000 nordexponiert. Gibt es inzwischen hunderte Felsstürzereignisse in den Alpen, die alle aus diesem Bereich kommen. Und die bringen wir sofort erstmal mit Permafrost in Verbindung. Seit 1980 haben sich die Alpen enorm erwärmt. Also es gibt einzelne Jahrzehnte, die bis zu 0,5 Grad Erwärmung gebracht haben. Und wir sind 1,5 bis 2 Grad wärmer als 1980 inzwischen. Und die Auswirkung auf eine Felsflanke ist erstens, dass das Eis weniger stabil wird. Das ist aber vor allem ein oberflächlicher Effekt in den obersten 20 Metern vom Fels. Der zweite Effekt ist, dass auch die Felsfestigkeit, also vom intakten Fels, dass die sehr stark abnimmt in diesem Bereich zwischen minus 3 und 0 Grad. Das heißt, die Flanke muss noch gar nicht bei 0 sein und alles ausgetaut, sondern schon davor, wenn die sich erwärmt, verliert die an Festigkeit. Und dann gibt es noch einen dritten Effekt, nämlich das sind eigentlich Felsen, in die seit Tausenden von Jahren keine richtigen Wasserdrücke reingekommen sind, weil die vereist waren und das Eis in den Spalten verhindert hat, dass das Wasser reinkommt. Und mit diesem Auftauen passiert es das erste Mal, dass an manchen Stellen eben Wasser tief in diese Spalten reinkommt und sehr hohe Drücke macht. Und in dieser Nordexposition über 3000 Meter bis 3500 sehen wir gerade sehr viele Sturzereignisse, die alle auf diese drei Faktoren zurückgehen. Die große Aufgabe für uns ist gerade, das System Permafrostfeld so gut zu verstehen, dass wir im Vorhinein erkennen können, welche Flanken instabil werden. Und dazu entwickeln wir ganz verschiedene Techniken. Das sind also Techniken, die über Drohnen oder über Satellit gestützt sind, um die Deformationen zu sehen. Und wir entwickeln auch geophysikalische Techniken, um in diese Felsen hineinzugucken und obersten 20, 30 Meter zu sehen, wie stark sie aufgetaut sind. Und wir entwickeln Vorhersagemodelle, wo wir sagen, wie wird sich die Temperatur und damit auch die Felsfestigkeit weiterentwickeln. In der TU München bauen wir gerade ein Gefrierlabor auf, wo wir genau diese Bedingungen nachstellen und dann schauen, wie ändert sich mechanisch die Festigkeit vom Fels, wenn wir eben von minus 3 auf minus 2 auf minus 1 gehen. Und das versuchen wir dann auch in eine Prognose zu bringen, dass wir sagen, wo sind die gefährdetsten Flanken in den Alpen, die in den nächsten 10, 20 Jahren in einer ähnlichen Weise versagen könnten.
Michael Krautblatter von der TU München, Professor für Analyse, Monitoring und Frühwarnung von Handbewegungen im Interview heute mit dem Bayerischen Rundfunk. Im Zentrum Kanadas mussten mehr als 17.000 Menschen wegen heftiger Waldbrände evakuiert werden. Für die gesamte betroffene Provinz Manitoba wurden für mindestens 30 Tage der Notstand ausgerufen, berichtet unsere Korrespondentin Giselle Uka aus dem ARD-Studio Kanada.
Besonders die 5000 Einwohner der Stadt Flin Flan sind von den immer näher kommenden Flammen bedroht. Sie wurden aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen schnellstmöglich zu verlassen. Krankenhauspatienten des Ortes wurden bereits verlegt. Das kanadische Militär hilft dabei, alle Menschen in Sicherheit zu bringen. Insgesamt müssen über 17.000 Kanadier ihr Zuhause verlassen, darunter auch die Bewohner mehrerer indigener Gemeinden. Der Premierminister der betroffenen kanadischen Provinz Manitoba hat den Notstand ausgerufen und spricht von der größten Evakuierungsaktion in seiner Region seit Menschengedenken. Das Feuer begann am Montag in der westlichen Nachbarprovinz Saskatchewan und breitete sich explosionsartig aus. Auch in Manitobas östlichen Nachbarprovinz Alberta hatten die Brände bereits Auswirkungen. Dort musste die Öl- und Gasförderung wegen des näher rückenden Feuers eingestellt werden. In Manitoba wüten aktuell über 20 Waldbrände. Feuerwehrleute aus ganz Kanada versuchen, die Flammen zu bekämpfen.
Heute ist Christi Himmelfahrt und viele Männer feiern diesen Tag als sogenannten Vatertag. Was es ursprünglich mal auf sich hatte mit diesem Feiertag, wissen vermutlich die wenigsten. Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, wir hätten ohnehin zu viele Feiertage und die am liebsten den einen oder anderen streichen würden. Entsprechende Forderungen kamen zuletzt aus der Wirtschaft und auch Bundeskanzler Merz fordert, die Menschen in Deutschland sollten mehr arbeiten, um mehr Wirtschaftskraft zu generieren. Doch abgesehen von der Frage, was die Streichung eines Feiertages wirklich bringen würde für die Staatsfinanzen, einen bundesweiten Feiertag abzuschaffen, wäre für die Politik gar nicht so einfach. Einzelheiten dazu von Hauptstadtkorrespondentin Efi Seibert.
Feiertage gibt es jede Menge. In Baden-Württemberg sogar stolze 12 pro Jahr. Das ist mehr als in den meisten anderen Bundesländern. Und damit sind wir schon bei der ersten Hürde. Feiertage legen nämlich die Bundesländer jeweils selbst fest. Wenn man also bundesweit einen streichen will, dann gibt es schon mal viel Gerangel. Bis auf 3 Feiertage, die bundesweit gefeiert werden, sind alle anderen kirchliche Feste. Nun könnte man natürlich sagen, in Zeiten, wo die Kirchen leer sind und die Deutschen scharenweise aus der Kirche austreten, da könnte man doch mal so einen Feiertag streichen. Bundesweit kämen dafür Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten ins Spiel. Immer wieder gab es Forderungen, zum Beispiel den zweiten Feiertag bei solchen Festen abzuschaffen, bisher ohne Erfolg. Der einzige kirchliche Feiertag, der in der jüngeren Vergangenheit dann tatsächlich abgeschafft wurde, ist der Buß- und Bettag. Er dient Protestanten zur Besinnung und Neuorientierung. Das müssen die jetzt während der Arbeit machen, denn dieser Feiertag wurde 1995 gestrichen, um die Mehrkosten für die Pflegeversicherung zu finanzieren. Außer in Sachsen. Da ist er weiterhin arbeitsfrei. Bleiben die 3 Feiertage, die keine kirchlichen Festtage sind. Neujahr, 1. Mai und Tag der Deutschen Einheit. Der 1. Mai dürfte auf Riesenprotest bei den Gewerkschaften stoßen, wenn man an dem Tag arbeiten sollte. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein wichtiges Symbol für Ost und West. Hier hatte allerdings der damalige Kanzler Gerhard Schröder schon mal vorgeschlagen, ihn einfach immer am ersten arbeitsfreien Sonntag im Oktober zu feiern. Ist bisher nicht passiert. Und Neujahr? Dass nach der nächtlichen Silvestersause der 1. Januar dann ein besonders produktiver Arbeitstag werden könnte, das glaubt wahrscheinlich auch niemand.
Wir werden also weiter diskutieren. Jetzt zum Sport. Deutschlands bester Tennisspieler will die French Open in Paris gewinnen. Und die ersten Ergebnisse, Mads Nicholson, sind positiv.
Ja, denn Alexander Zverev hatte auch in der zweiten Runde in Paris keine ernsthaften Probleme. Am Ende stand ein 4-Satz-Sieg gegen den Niederländer De Jong. Der Hamburger Zverev steht also in der dritten Runde der French Open.
Müde bin ich jetzt nicht, sag ich mal so. Also es war jetzt was 2,5 Stunden oder an die 3 Stunden. Das ist völlig okay. Das war ein guter Test. Ich fand auch, dass er eigentlich gutes Tennis gezeigt hat. Aber generell, klar, ich muss in den nächsten Matches weiterhin gutes Tennis zeigen. Und die Gegner werden natürlich nicht einfacher.
Ja, Flavio Cobolli ist der nächste Gegner. Der Italiener konnte in der vergangenen Woche das Turnier in Hamburg am Roten Baum gewinnen. Seit Tagen ist im Grunde klar, wer der neue Trainer von Werder Bremen in der Fußball-Bundesliga wird. Heute ist die Meldung vom Verein offiziell verkündet worden. Horst Steffen übernimmt den Job. Heiko Neugebauer berichtet aus Bremen.
Zuletzt war Steffen knapp 7 Jahre lang bei der SV Elversberg tätig und führte den Verein von der Regionalliga Südwest beinahe bis in die Bundesliga. Am Montag scheiterten die Elversberger im Relegationsrückspiel erst in letzter Minute an Heidenheim. Der 56-Jährige hat als aktiver Fußballer über 200 Bundesligaspiele für Oeding, Mönchengladbach und Duisburg absolviert. Als Trainer arbeitet er seit 2003. Besondere Verdienste hat er sich dabei vor allem in Elversberg erworben. Er gilt als ruhiger, sachlicher Coach, dem besondere Fähigkeiten in der Entwicklung junger Spieler nachgesagt werden. Eine Eigenschaft, auf die man bei Werder besonderen Wert bei der Auswahl gelegt hat.
Auch Bayern München hat heute einen Transfer verkündet, den von Jonathan Tah. Der Nationalspieler wechselt wie erwartet ablösefrei von Bayer Leverkusen zum FC Bayern. Die Löwen aus Braunschweig waren als letzter norddeutscher Club in den Playoffs um die deutsche Basketballmeisterschaft vertreten. Jetzt aber ist die Saison auch für die Braunschweiger vorbei. Im entscheidenden 5. Spiel in der Viertelfinalserie gegen Würzburg gab es eine Niederlage in der Verlängerung. Die Braunschweiger um Sanander Fruh verloren 88-97.
Da war der Körper nicht mehr da und da hat es einfach die Energie gefehlt. Zu viele Spiele aufeinander folgend.
das passiert in so einer Serie dann. Und da haben die Würzburger es gut gemacht, ihre Würfe getroffen und es ist dann schwierig.
Und damit ist die Saison für die Braunschweiger also vorbei. In den Halbfinalen-Duellen treffen sich nun Würzburg und Ulm sowie Bayern, München und Heidelberg. Silber im Team, Gold im Mixed-Team. Die Heim-Europameisterschaft in Leipzig läuft für den Deutschen Turnerbund ziemlich gut. Heute stehen die Mehrkampfwettbewerbe im Einzel an. Florian Winkler ist unser Reporter live in Leipzig. Florian, der Wettkampf der Frauen verlief aus deutscher Sicht aber vor allem schmerzhaft.
Ja, ganz schmerzhaft. Bittere Nachricht. Helen Kefritsch ist nicht mehr mit dabei. Die 17-jährige Stuttgarterin direkt im Mehrkampf beginnt zum Start. Am ersten Gerät hat sie sich beim Sprung verletzt. Bei der Landung an ihrem bereits lesionierten Knie musste aus der Halle transportiert werden und dann ins Krankenhaus gebracht werden. Ist schon auf dem Rückweg nach Stuttgart. Genauere Untersuchungen werden dann folgen. Auf jeden Fall eine Verletzung an der Patellasehne. EM aus besiegelt. Und Janoa Müller, die wurde 20. im Mehrkampf der Frauen in diesem ersten Finale für die TI Haslocherin. Und jetzt gerade läuft der Mehrkampf der Männer. Erstes Gerät ist absolut mit Timo Eder und Nils Dunkel. Die werden sich wohl unter den Top 10 platzieren.
Florian Winkler live aus Leipzig von der Turn-Europameisterschaft. Der deutsche Radprofi Nico Denz hat die 18. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Eigentlich ist Denz Helfer in seinem Bora-Team. Die beiden Kapitäne mussten in Italien aber schon verletzt aufgeben. So durfte also der Helfer Denz selbst angreifen und holte sich den Tagessieg. Der Niederländer Harry Smolders hat das Championat von Hamburg gewonnen. Der Reiter siegte in Klein-Flottbek. Die zweimalige Olympiasiegerin Ingrid Klimke gewann die erste 5-Sterne-Prüfung in der Dressur. In Hamburg stehen in den kommenden Tagen noch weitere wichtige Entscheidungen an. Der NDR überträgt täglich live im TV und im Stream. Alle Zeiten gibt's auf ndr.de/sport.
Danke an Mats Nicholson. Das waren die Themen des Tages. Heute mit Ulrike Heckmann. Die Sendung finden Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek.